MDR Kultur. Diskurs.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Baltscheff. Am 3. Oktober 1990 wurden die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik nach 40 Jahren Trennung zu einem Staat vereinigt. Von nun an gab es nur noch eine Bundesrepublik und die DDR war Geschichte, so schien es jedenfalls. Man hätte nüchtern davon ausgehen können, dass sich nur noch Historiker für das kleine Land interessieren und alle anderen froh sein würden, die Diktatur des Proletariats hinter sich zu lassen. Aber auch 36 Jahre nach der Wiedervereinigung ist das deutsch-deutsche Thema noch nicht zu Ende erzählt. Vermutlich, weil ein gewisser zeitlicher Abstand hilfreich sein kann, um bestimmte Ereignisse einzuordnen und zu erklären. Der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel hat seinen Anteil dazu bereits beigetragen, indem er uns zum Beispiel das Leben der Schriftstellerin Brigitte Reimann näher gebracht oder sich der literarischen Erinnerungskultur gewidmet hat. Nun hat Carsten Gansel ein Buch geschrieben, das in dieselbe Richtung weist und dessen Titel aus einer Frage besteht. Ausradiert? Fragezeichen. Wie die Literatur der DDR verschwand. Wir möchten darüber sprechen. Herzlich willkommen, Carsten Gansel bei MDR Kultur.
Ja, hallo. Schönen Dank für die Einladung.
Carsten Gansel, Sie schreiben, dass die Idee zu diesem Buch nicht spontan entstanden ist, sondern über die Jahre gereift ist. Und in diesen Jahren haben Sie sich als ein in Westdeutschland lehrender ostdeutscher Literaturwissenschaftler natürlich sehr intensiv mit deutscher Gegenwartsliteratur beschäftigt. Was ist Ihnen denn dabei aufgefallen im Zusammenhang mit DDR-Literatur?
Ja, das ist gleichzeitig noch eine ganz spannende Frage, weil sie zurückreicht ja ins Jahr 1995, also in die 90er Jahre. Ich war ab 95 an der Universität Gießen und habe dann natürlich auch, wie ich mir das so dachte, Seminare zur DDR-Literatur angeboten. Also da kamen Brigitte Reimann vor, Heiner Müller, Christa Wolf, Erwin Strittmatter, Franz Hümann. Und ich merkte dann in den Seminaren, dass das Interesse, ich sage das mal vorsichtig, nicht unbedingt so riesig groß war. Mhm. Eine sehr gute Studentin hat dann einmal zu mir gesagt, in kleiner Runde, die DDR-Literatur ist uns so nah wie die Literatur des Mittelalters. Das war für mich kein Schock. Ich hatte das schon fast erwartet, aber das war in anderer Hinsicht auch Motivation. Und so bin ich dann neben anderen Gegenständen, also Lessing und Schiller und anderen Fragen, bin ich dann immer wieder auch mal der DDR-Literatur nachgegangen und dachte dann, jetzt 35 Jahre danach, wo eine Generation, wie man so schön sagt, in den Ruhestand geht, die damals ja die Wende und die Nachwende maßgeblich beeinflusst hat und von der Wende beeinflusst wurde, da ist es an der Zeit im historischen Abstand, wie Sie schon gesagt haben, diese Frage vielleicht nochmal neu aufzurollen, auch mit Blick auf die Verhältnisse in Gesamtdeutschland, also in Ost wie West.
Mhm. Ja, es lässt sich ja nicht leugnen, dass die Literatur und die Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der DDR eine besondere Rolle gespielt haben. Es gab vor einigen Monaten das Buch von Steffen Martus mit seiner Version einer deutschen Literaturgeschichte und die beginnt am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz in Berlin, weil dort unter anderem Christa Wolf und Christoph Hein aufgetreten sind und man ihnen tatsächlich noch zuhörte. Wie groß war denn aus Ihrer Sicht der Bedeutungsverlust von DDR Literaten tatsächlich nach 1989?
Na, ich finde schon, dass die Fallhöhe sehr groß gewesen ist. Das hängt aber, glaube ich, nicht nur damit zusammen, dass die Literatur des kleinen Landes ja nun beendet war. Mit anderen Worten, also die DDR-Literatur zum literarischen Erbe wurde, wie das in einigen Bibliotheken ja durchaus nicht ganz zu Unrecht praktiziert wurde. Die DDR-Literatur ist ja deswegen auch etwas Besonderes über die Jahrzehnte gewesen, weil sie eigentlich permanent seit den 60er Jahren spätestens den Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit in den Texten erzählerisch gestaltet hat und weil sie in der einen Weise natürlich stabilisierend wirkte, als sie gerade durch das Erzählen die Utopie eines besseren Deutschlands oder eines ja, realsozialistischen, sagen wir es mal so, Deutschlands eine solche Variante aufrecht erhielt. Und andererseits war sie permanente Aufstörung, weil sie nämlich gerade diese Widersprüche und diese Konflikte und diese Störungen erzählerisch gestaltet hat und stieß damit auf Widerspruch derjenigen, die damals Macht hatten. Das war 89 vorbei und ich glaube, es kommt noch etwas anderes hinzu, was man den Medienwechsel nennen kann. Dass also mit 1989 und den folgenden Jahren das geschriebene Wort an Bedeutung verloren hat, in dem Maße, wie die Medien an Bedeutung zugenommen haben. Ein Exempel wäre für mich die Tatsache, dass die Filmaufnahmen, die damals gemacht worden sind von Radomski und Schäfke in Leipzig, dass die um die Welt gingen.
Ja.
Und die waren dann ein Initiator für die große Bewegung, die dann im Osten zustande kam, der sich unzählige angeschlossen haben, also Millionen angeschlossen haben.
Mhm. Ja, und was die Literatur betrifft, da gab es nicht nur einen Bedeutungsverlust, sondern es gab auch einen massiven Materialverlust. Sie schreiben da von Bücherverackerung. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ja, das sind Vorgänge, ich muss da selbstkritisch sein, die teilweise gar nicht so öffentlich waren, nicht weil sie verheimlicht wurden, sondern weil die Leute, die damals DDR waren, so viel mit sich selbst und mit den Veränderungen zu tun hatten, dass ihnen der Verlust an Buch und Buchkultur in dem Maße, wie er stattfand, gar nicht so aufgefallen ist. Und was Sie fragen, das betrifft also den Umstand, dass ja mit der Einführung der D-Mark am 1. Juli 1990 die Möglichkeiten da waren, andere Bücher zu kaufen. Und das führte innerhalb von kurzer Zeit dazu, dass die früheren Bestellungen von DDR-Literatur und Produktion aus DDR-Verlagen nicht mehr gefragt waren. Es führte zur Kollabierung des Buchhandelssystems und die Folge war dann die Vermüllung, könnte man sagen, die Aussonderung von Kulturgut. Das war der erste Schritt und der zweite Schritt, der folgte dann natürlich postwendend. Sie haben das schon angedeutet. Insofern, als es letztendlich doch zu einer Um- und Abwertung von Geschaffenem kam mit Blick auf die DDR-Literatur.
Ja, genau. Also da ist ja fast schon legendär zu nennen, der ein regelrechter Kulturkampf, der dann in dem sogenannten deutsch-deutschen Literaturstreit eskalierte. In dem ging es ja um nichts weniger als um die Deutungshoheit in der Literatur. Können wir uns noch mal daran erinnern, welche Kräfte da eigentlich aufeinander geprallt sind und was die Folgen dieses Streits waren?
Ja, ich weiß gar nicht, wenn man nachdenkt und das betrachtet jetzt im Abstand, ob da wirklich Kräfte aufeinander geprallt sind. Ich würde jetzt ad hoc fast sagen, dass das doch weitgehend eine Einbahnstraße gewesen ist.
Mhm.
Die Masse derjenigen, die in den Leitmedien, wenn man die so nennen will, publiziert haben, das sind letztendlich doch westdeutsche Autoren gewesen, die dort das Sagen hatten und denen dann von westdeutscher Seite teilweise widersprochen wurde. Also ein wirklicher Ost-West-Diskurs ist es in meiner Erinnerung und in meinem Verständnis gar nicht gewesen.
Aber das Thema war die Literatur der DDR.
Genau, das Thema war die Literatur der DDR, die nunmehr, also Anfang der 90er Jahre, bewertet wurde von Kolleginnen und Kollegen aus dem Westen, die ihr, nicht alle, um Gottes Willen, nicht alle, aber doch in diesem Literaturstreit weitgehend distanziert gegenüber standen und die dann eine Einteilung vorgenommen haben, die etwas stark vereinfacht daherkam, indem mich von Autoren gesprochen wurden, die entweder staatsnah oder staatsfern waren. Und das ist sicherlich eine recht grobe Elle gewesen, an der DDR-Literatur gemessen wurde.
Ja, und das hat offensichtlich auch bedeutet, dass diese Beschreibung, die Sie am Anfang gegeben haben, als Stabilisator und Störfaktor gar nicht verstanden wurde, oder? Von den Kritikern.
Genau, ich glaube schon, dass das genauso ist, wie Sie das eben auf den Punkt gebracht haben. Während in den 80er Jahren ja durchaus von Wissenschaftlern und Kritikern mitgeteilt wurde, in welcher Weise die Literatur in der DDR ein Störungspotenzial besaß und welche Texte das gewesen sind, welche Autoren, Autoren das waren, in welcher Weise auf sie reagiert wurde, ist das dann, ich sag's mal freundlich, ein wenig in Vergessenheit geraten. Und es ist nur noch das Moment hervorgehoben worden, dass die Literatur der DDR eben dadurch, dass sie Ideal und Wirklichkeit ins Verhältnis gesetzt hat, stabilisierend wirkte. Also die eine Seite ist betont worden, die andere Seite ist vergessen worden.
Ja, und was interessant ist, und da gehen Sie ja auch drauf ein, dass letztendlich die Literatur der DDR und die Literatur der BRD in denselben Wurzeln liegen. Also alles, was vor 1945 geschrieben wurde, inklusive eben die Exilliteratur. Aber schon da zeigte sich ein Unterschied im Umgang mit dieser Literatur, richtig?
Auf jeden Fall. Wenn man sich genau anschaut, welche literarischen Texte nach 1945 in beiden Teilen Deutschlands favorisiert wurden, dann gehen die Entwicklungen schon zu diesem Zeitpunkt auseinander. Und ich würde da jetzt mal sehr zurückhaltend sein und will das jetzt gar nicht mit gut oder schlecht bewerten oder produktiv oder unproduktiv. Aber Fakt ist, dass in der DDR die Exilliteratur zunächst die entscheidende Rolle spielte, plus, das kann man kritisch sehen oder auch nicht, die Sowjetliteratur. Mhm. In der Bundesrepublik spielte natürlich zunächst die innere Immigration eine Rolle. Das hing auch mit den Konflikten zusammen, die es gab zwischen Immigranten und denen, die in der inneren Immigration gewesen sind. Also hier gingen die beiden Entwicklungen schon auseinander und das setzte sich dann natürlich auch fort in der Verlagsproduktion. Ich will da nur einmal an den Aufbauverlag erinnern, an die Gründung des Aufbauverlages, in dem ja diese drei, könnte man sagen, Säulen ganz zentral waren. Exilliteratur, Klassik, Weltliteratur und die dritte Säule Gegenwartsliteratur. Das ist schon ein, wie ich finde, auch rückblickend, ein tolles Programm gewesen für die damalige Zeit.
Mhm. Und was dann interessant ist, wenn man Ihr Buch liest, dass sozusagen der DDR-Literatur ganz offiziell eine sehr explizite ideologische Rolle zugewiesen wird. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ob das denn in der Bundesrepublik so komplett anders war. Da wurde doch Literatur auch funktionalisiert, möglicherweise auf eine andere Art oder subtiler. Wie ist da Ihre Beobachtung?
Naja, ich glaube, wir müssen an der Stelle vielleicht ein wenig unterscheiden insofern, als natürlich in der Tat in den ersten Jahren, also wir reden jetzt vor allen Dingen auch von den 50er Jahren, die Literatur in der DDR, oder nicht die Literatur, aber wesentliche Autoren der DDR, die Auffassung vertraten, dass der Widerspruch zwischen Geist und Macht sukzessive sich auflösen wird, weil die Gesellschaft ja eine neue Gesellschaft ist und dass Schriftsteller und Regierung im weitesten Sinne an einem Strang ziehen. Ich erinnere ja auch an die Aussage von Otto Grote wohl auf einem Schriftstellerkongress im Frühen, schaffen Sie Licht an die Autoren. Also da war eine klare Aufgabenstellung dabei, die aber sukzessive ja schon in den 50er Jahren brüchig wurde. Man muss nur an das Formalismusplenum 51 denken oder dann 56 an diesen Einschnitt, dass Harich Janka verhaftet wurde. Erich Löß ging für 7,75 Jahre ins Zuchthaus nach Bautzen. Und Brigitte Reimann hat damals ganz erschrocken, als sie den Rundfunkbeitrag gehört hat, konstatiert, der Geist bei uns lebt illegal. Mhm. Auf der anderen Seite, und das unterscheidet sicherlich beide Literaturen in dieser Frühphase, wohlgemerkt in dieser Frühphase, dass in der bundesdeutschen Literatur das existierte, was man nun Konformismus nennt. Also eine Haltung, die in den erzählten Texten durchaus schon von Anfang an in Distanz stand zu den Regierenden. Und das war damals, wie man dann immer später gesagt hat, eine konservative Adenauerzeit. Gegen diese Adenauerzeit haben die Autoren angeschrieben. Also von daher glaube ich schon, dass es Unterschiede gibt. Aber die Wurzel ist natürlich vergleichbar. Ich verweise auf ein Gespräch, was es gegeben hat, 1964 zwischen DDR-Autoren. Hermann Kant war dabei, dann Max-Walter Schulz, Paul Wiens und auf der anderen Seite solche wichtigen Autoren wie Günter Grass, Uwe Johnson, Hans-Werner Richter. Und da sagt Grass an der Stelle und markiert diesen Unterschied. Und das ist das Problem, dass dieser Unterschied in der Literaturkritik oftmals bis in die Gegenwart nicht gesehen wird. Er sagt, die schreiben alle Deutsch, also mit Blick auf die ostdeutschen Autoren, aber die Themen sind ganz andere. Und das ist auch nur natürlich, weil es eine andere Gesellschaft war.
Das ist richtig. Sie hören den Diskurs und ich bin im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Carsten Gansel. Ja, jetzt haben wir die Unterschiede zwischen Ost und West ein bisschen beleuchtet. Innerhalb der DDR-Literatur gab es aber auch eine Art Zwiespalt, und zwar den zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis. Welche Auswirkungen hatte das denn sowohl auf die Schreibenden als auch auf die lesenden DDR-Bürger?
Ja, das ist etwas, was ja in der Gegenwart auch wieder existiert. Also dieser Unterschied zwischen dem, was staatlicherseits präsentiert wird, also im kulturellen Gedächtnis wachgehalten wird, in Bewertungen, in Museen, in Ausstellungen, in der permanenten Berichterstattung gegebenenfalls, in großen Artikeln und dem, was sich im Gedächtnis derjenigen befindet, die am Alltag sich orientieren, ihre eigene Erfahrung befragen, also was in Familien zwischen Freunden und Bekannten diskutiert wird, zwischen Eltern und Kindern und Großeltern. Aber Ihre Frage betraf ja jetzt die DDR und dort gab es selbstverständlich, dazu haben wir ja immer wieder auch geforscht, gab es genau diesen Widerspruch, dass im öffentlichen Bewusstsein, also im kulturellen Gedächtnis, narrative Erzählungen präsentiert wurden, die mit den Erfahrungen jener, die DDR waren, nicht übereinstimmten. Also wir brauchen da bloß an die großen Tabuthemen zu erinnern und die Tatsache, dass DDR-Literatur ja sukzessive davon erzählt hat. Ich erinnere an Werner Heiduscheks in den 70er Jahren Tod am Meer, wo zum ersten Mal oder prominent von Vergewaltigung durch die Rote Armee erzählt wurde. Oder dieser Widerspruch, den es gab von jungen Leuten, die zur Armee kamen, aber über Armee zu erzählen, war ein Tabuthema, was weitgehend auch dann keine Chance hatte, publik zu werden. Oder wir denken an die Texte, die über Schule erzählt haben, in welchem Maße die also diesen Widerspruch zwischen dem, was Schule sein sollte und dem, was Schule wirklich war in der DDR und wie sie aussah, die also das auf den Punkt gebracht haben und wenn dann beispielsweise ein Lehrer Suizid begangen hat, dann war das natürlich eine Störung, auf die staatliche Instanzen in Kultur und Politik sofort sehr, sehr aggressiv in den meisten Fällen reagiert haben.
Und das wird natürlich nicht mitgedacht, wenn man heute über die Literatur im gesamten Deutschland spricht.
Genau, wenn man also darüber sprechen wollte, ernsthaft und auf Augenhöhe, dann sollte man wirklich genau hineinschauen und sollte nicht nur erstens die Texte lesen, das ist die Voraussetzung, sondern auch die Debatten, die es ja immer wieder um Texte gegeben hat oder zumindest die Kritik, die an bestimmten Texten und bestimmten Darstellungen und Darstellungsweisen geübt wurde.
Carsten Ganzel, jetzt haben wir vor allem über die Literatur in der DDR gesprochen. Ihr zentrales Thema ist aber doch der Umgang mit dieser Literatur nach der DDR, also das Ausradieren, das Verschwinden oder sogar Auslöschen. Wie zeigt sich denn diese Tendenz oder wie hat sie sich gezeigt?
Ja, das Ausradieren, ich habe es ja ganz gezielt mit einem Fragezeichen versehen, aus verschiedenen Gründen, weil ich nicht dazu neige, jetzt absolute Thesen in den Raum zu stellen, sondern weil ich schon auch selbst diejenigen, die an diesen Prozessen beteiligt waren oder jetzt von ihnen hören, auffordern möchte, selbst darüber nachzudenken und vielleicht das ihre zu leisten, damit dieses Ausradieren, Fragezeichen, kein Ausradieren bleibt, sondern im Gegenteil es zum Erhalt von DDR-Literatur kommt. Ausradieren natürlich auch insofern, als die Bibliotheken sukzessive die DDR-Bestände ersetzt haben. Hinzu kommt ja, dass das gesamte Bibliotheksnetz, und da meine ich jetzt nicht die großen Bibliotheken, sondern die kleinen Gemeindebibliotheken, die sind sukzessive aufgelöst worden. Und in der DDR gab es ja ein Bibliotheksnetz, was 97% so etwa ist die Zahl erfasst hat, der Gemeinden erfasst hat. Das ist also ein Prozess, womit Literatur gewissermaßen dann auch nicht mehr greifbar war. Nun sollte man, glaube ich, wenn wir darüber reden, muss man auch ehrlich sein. Man muss schon sagen, dass die DDR-Literatur über einen bestimmten Zeitraum schlichtweg von denen, die DDR waren, wie das Ulrich Plenz auch mal so schön gesagt hat, dass die DDR tot ist, das ist Legende. Alle diese Leute, die einmal DDR waren, leben doch noch, hat er in den 90er Jahren gesagt. Leider sind viele nicht mehr am Leben, er leider auch nicht. Aber diejenigen, die damals DDR waren, die griffen nach anderen Büchern, die hatten eine Distanz zur DDR-Literatur hier und da durchaus entwickelt. Das wäre ein Prozess, wo sich jeder, der in der DDR groß war, ich logischerweise auch den Schuh anziehen muss und sich selbst befragen sollte. Was kann ich heute tun? Ich kenne viele, die jetzt wieder zu den Büchern greifen der 70er und 80er Jahre. Nehmen wir nur ein Beispiel, ein positives Beispiel mal, weil wir ja hier viel über Negatives reden. Nehmen wir ein positives Beispiel, dass Gerti Tetzners Karin W. im Aufbauverlag so großen Erfolg gehabt hat. Einem Roman, der von 74 ist und der jetzt neu aufgelegt worden ist, das signalisiert zumindest Interesse. Und ich glaube, das Interesse ist beiderseits, also in Ost und West. Der entscheidende Punkt aber, auf den Sie ja hingesteuert haben, ist die Tatsache, darüber sprachen wir auch schon, der Bewertung von DDR-Literatur. Mhm. Und die Tatsache, dass dieser grobe Leisten auf Leistung der Literatur in der DDR auf Autoren übertragen wird, die ihnen schlichtweg nicht gerecht wird.
Ja, und in dem Zusammenhang fordern Sie auch an einer Stelle in Ihrem Buch, man möge doch die DDR-Literatur an ihrem eigenen Selbstverständnis messen und nicht an den westdeutschen Maßstäben. Was wäre denn der Effekt dieser Perspektivverschiebung?
Ja, man würde ganz klar die Besonderheiten der Literaturen, wie sie sich in Ost und West nach 1945 und dann 1949 entwickelt haben, ernst nehmen. Es wäre eine Diskussion auf Augenhöhe, von der ich schon sprach. Und ich habe ja wiederholt gesagt, der Umgang mit DDR-Literatur steht pars pro toto, also er steht gleichnisshaft für den Umgang mit dem Osten selbst. In dem Maße, wie eine ernsthafte Diskussion von DDR-Literatur erfolgt, muss man logischerweise auch ernsthaft über das diskutieren, was der Osten war. Und man muss ernsthaft darüber diskutieren, in welcher Weise die Ostdeutschen nach 1989 mit einem Wandel, mit einem Transformationsprozess konfrontiert waren, der sie aus meiner Sicht, man möge mir widersprechen, stärker gemacht hat und nicht schwächer. Denn über diesen Erfahrungen verfügen, und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, über diese Erfahrung verfügen schlichtweg, Sie können froh darüber sein, westdeutsche Bürger nicht.
Ja, genau. Und Sie haben gerade das Wort Augenhöhe benannt. Und am Ende Ihres Buches sprechen Sie tatsächlich auch den Wunsch aus, man möge die Ostdeutschen eben mit ihrem Erfahrungshorizont aus zwei Systemen einmal als Seismographen der Demokratie betrachten. Was würde denn dazu führen? Was wünschen Sie sich, dass die Ostdeutschen als Seismographen der Demokratie auch anerkannt werden?
Ja, man müsste, wenn man bei diesem Punkt ankommt, sollte oder könnte man zumindest aus meiner Sicht jedenfalls noch ein Stück zurückgehen und man könnte das, was wir jetzt eben schon besprochen haben, diesen Erfahrungsvorsprung oder sagen wir es zurückhaltende, diese Erfahrungen, die gemacht wurden in den 40 Jahren DDR und danach, die muss man als ein Gut sehen, als ein Plus, als etwas, was einen Mehrwert darstellt und nicht im Gegenteil als etwas, was negativ zu veranschlagen ist. Denn die Ostdeutschen sind natürlich aufgrund ihrer Erfahrungen in der Lage zu vergleichen. Ich habe das immer wieder schon bemerkt, dass in dem Augenblick, wo Vergleiche angestellt werden, wird sofort hart eingeschritten und gesagt, das kann man nicht vergleichen. Mhm. Es geht nicht um den Vergleich von DDR und Bundesrepublik, das ist gar nicht die Frage. Es geht um die Tatsache, dass das Vergleichen, wenn man so will, eine grundlegende kognitive Prozedur von Menschen ist, die mit dem menschlichen Gehirn zusammenhängt. Wir können eben nur aufgrund dessen, was wir erlebt haben, das ins Verhältnis setzen zu den Entwicklungen, mit denen wir in der Gegenwart vielleicht konfrontiert sind. Und insofern geraten die Ostdeutschen, ich habe das ja angedeutet, in die Situation von Komparatisten, die also permanent unterbewusst dazu aufgefordert sind, Vergleiche anzustellen und deswegen logischerweise auch auf diesen Erfahrungen aufbauend ein natürliches Misstrauen haben gegenüber jeglicher Form von Manipulation, von ideologisch motivierten Vorgaben oder von Eingriffen in die Privatsphäre, mit denen es Ostdeutsche ja zu tun bekommen haben über die 40 Jahre. Und ebenso sind Ostdeutsche hellhörig, wenn von einem Wir gesprochen wird, weil dieses Wir hier etwas gewesen ist, was in der DDR über Jahrzehnte ganz groß geschrieben wurde. Und viele konnten damit absolut nichts anfangen, sich immer in einer kollektiven Masse wiederfinden zu sollen. Aber um jetzt auf Ihre Frage nochmal zu kommen, zu den Seismographen, das ist etwas, was sich aus dem ergibt, was ich soeben gesagt habe. Die Erfahrung einer Diktatur führen ja nicht dazu, dass die Leute, die in einer solchen Situation gelebt haben, angepasst und unterwürfig sind. Im Gegenteil, sie führen dazu, dass permanent Widerspruchsgeist auch entstehen kann. Neben den vielen auch angepassten. Ich will jetzt nicht so tun, als ob alle Ostdeutschen jetzt Avantgardisten wären. Aber das muss einfach oder sollte wenigstens in Anschlag gebracht werden, um auch schlichtweg in ein Gespräch zu kommen zwischen Ost und West, was beiden Seiten gerecht wird.
sagt der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel. Carsten Gansel, ich danke Ihnen sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
Und wir haben gemerkt, man kann von der Literatur in der DDR schnell auch zu gegenwärtigen Situationen kommen, zu Problematiken zwischen Ost und West. Also das Buch Ausradiert, wie die Literatur der DDR verschwand, bietet da eine wunderbare Basis. Es ist im Reclam Verlag erschienen. Das war wieder die Sendung Diskurs. Dieses Gespräch lässt sich natürlich auch nachhören auf unserer Website oder über die App ARD Sounds. Mein Name ist Bettina Baltscheff und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern weiterhin viel Vergnügen mit dem Programm von MDR Kultur.
Noch mehr eintauchen in die Welt der Literatur können Sie in den MDR Kulturgesprächen. Zum Beispiel mit Natascha Bodin, Axel Hacke, Alina Bronski oder Irina Fingerrover. Jetzt in ARD Sounds.